Man fühlt sich wirklich immer wieder ein bisschen wie als Kind, wenn man vor einer Schatzkiste steht.
Manchmal beschreibe ich es auch so als diese Indiana-Jones-Momente, die wir durchaus haben.
Und es hat sich herausgestellt, dass es sich um ein Cartier-Diadem handelt, das zur Krönung von George VI. Getragen wurde.
Das sind dann auch die Momente, wo wir manchmal uns die Handschuhe anziehen.
Smaragdgrün, Saphir, Blau, Rubin, Rot, das sind klingende Worte und wo jeder sofort weiß, worum es geht.
Wenn das dann bestätigt wird, was wir hier vermuten, sprechen wir von einem Preis wahrscheinlich von 300.000 aufwärts.
Also das ist wirklich oft ein Abenteuer. Ja.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
Eine Perlenkette zum kleinen Schwarzen, ein Goldarmreif zum Sommerkleid, der Diamantring, der die Liebe besiegelt, oder die edle Rubinbranche, die am Kostüm glitzert. Schmuck spielt im Leben der meisten Menschen eine wichtige Rolle. Und manchmal wird daraus auch ein öffentlicher Moment, etwa wenn ein Stück im Rahmen einer Auktion im Saal oder online den Besitzer wechselt. Da reicht die Spannweite vom kleinen Alltagsluxus bis hin zu historischen Diademen, die als Highlights in Erinnerung bleiben. In dieser Folge besuchen wir einen Bereich des Dorotheums, den man sonst normalerweise kaum sieht, die Abteilung Juwelen und Schmuck. Ich bin Andreas Maurer. Hallo und herzlich willkommen zum Dorotheum-Podcast. Die Abteilung Juwelen und Schmuck im Dorotheum wirkt auf den ersten Blick überraschend unspektakulär. Kein prunkvoller Saal, kein sichtbarer Luxus. Stattdessen eine kleine Schwingtür, ein paar Schreibtische, konzentrierte Atmosphäre. Ein Arbeitsplatz eben, kein Showroom. Gerade hier werden aber jene Entscheidungen getroffen, die später im Auktionssaal für Aufmerksamkeit sorgen. Objekte werden begutachtet, eingeordnet und erforscht. Darunter Stücke, die bei Auktionen sechsstellige Ergebnisse oder mehr erzielen. Wir sitzen im Office von Philipp Demeter. Er leitet die Abteilung Juwelen und Schmuck im Dorotheum und man könnte fast sagen, das sieht man schon an seiner Kleidung. Am Revers trägt er nämlich eine glitzernde Branche in Form einer Echse. Ein dezenter Hinweis darauf, dass Schmuck hier nicht nur Handelsware ist, sondern auch wirklich schmückt. Für diesen Podcast hat Philipp Demeter allerdings ein anderes Stück vorbereitet. Eine spektakuläre Branche, die im besten Sinn nach Cover aussieht. Diamanten rahmen einen tiefblauen Edelstein ein. Der Experte beschreibt das natürlich genauer.
Also wir haben Altschliffdiamanten, teilweise auch durchaus größere, in einem Kreis um den Mittelstein. Der Mittelstein ist eben dieser Saphir in einem Cabochon-Schliff. Cabochon bedeutet, er ist unten flach und oben so halb rund geschliffen. Und abgesehen von dem qualitativ extrem hochwertigen Mittelstein ist es einfach auch ein wahnsinnig reizendes Schmuckstück. Also ich würde es auch am Revers tragen. Ist nicht ganz mein Budget, aber es ist wirklich einfach sehr, sehr hübsch. Und wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und wünschen, dann wird das wahrscheinlich auch das Coverlot für unseren nächsten Katalog im Mai werden.
Der auffallende blaue Saphir stammt vielleicht sogar aus Kaschmir, verrät Philipp Demeter. Und Schmuckfans wissen, das ist nicht nur eine geografische Angabe, sondern im besten Fall ein Ritterschlag.
So als Faustregel kann man sagen, wenn es um Saphire geht, einer aus Kaschmir ist mehr wert als einer aus Burma und einer aus Burma ist mehr wert als alle anderen, die es sonst noch gibt, ob das jetzt irgendwie Ceylon ist oder Thailand oder wie auch immer. Warum ist Kaschmir so besonders? Weil man in der Kaschmir-Region, Punkt eins, diese Minen sind wahnsinnig schwer zugänglich oder waren zugänglich, weil die Zeit, wo dort wirklich geschürft wurde, liegt über 100 Jahre zurück. Das war um 1900, gab es da einen gewissen Zeitraum, ich glaube es waren 8 Jahre, wo man wirklich signifikante Vorkommen gefunden hat, danach nie wieder. Und das macht das Ganze so besonders. Also es hat eine besonders schöne Farbe, ein besonders schönes Blau und seit über 100 Jahren kommt kein neues Material mehr auf den Markt. Das heißt, es ist extrem rar.
Die funkelnde Branche, die vor uns auf dem Schreibtisch liegt, stammt auch aus der Zeit um 1900. Der Saphir wird auf 20 Karat geschätzt. Untersucht wurde das im hauseigenen Juwelenlabor, erzählt Philipp Demeter.
Da sind wir auch ganz glücklich, dass wir so etwas haben. Wir sind auch das einzige Auktionshaus im europäischen Raum, das sich so etwas leistet, ein eigenes Juwelenlabor mit Experten und dem entsprechenden technischen Equipment, um solche Stücke anzuschauen. Und wir werden jetzt in einem zweiten Schritt, werden wir den Stein in ein anderes Labor schicken. Warum? Um das Ganze international bestmöglich zu platzieren, und das ist ja unser Ziel, bestmöglich verkaufen, gibt es nur eine Handvoll Labore, die international renommiert sind. Das Dorotheum Juwelenlabor ist sehr gut, ist aber international, ich sage jetzt mal im Bereich Asien, eher weniger relevant. Und da gibt es jetzt ein Labor in der Schweiz, das SSEF, mit dem arbeiten wir auch eng zusammen und dort werden wir das Ganze hinschicken, weil wenn das dann bestätigt wird, was wir hier vermuten, sprechen wir von einem Preis wahrscheinlich von 300.000 aufwärts und da lohnt sich sowas dann auch.
Wer ein hochpreisiges Schmuckstück kauft, erwirbt eben nicht nur Schönheit, sondern immer auch eine Einschätzung über Material, Qualität und Herkunft. Und genau an dieser Stelle kommen Juwelenlabore ins Spiel. Denn selbst für Expertinnen und Experten ist vieles mit bloßem Auge oder der Lupe nicht eindeutig zu erkennen. Ist ein Diamant natürlichen Ursprungs oder im Labor gewachsen? Wurde ein Rubin nachbehandelt? Und bei farbigen Edelsteinen besonders entscheidend, lässt sich eine geografische Herkunft plausibel belegen, etwa Burma oder Kaschmir. Moderne gemmologische Labore arbeiten mit hochpräzisen Instrumenten, Mikroskopen, Spektrometern, UV-Analysen und anderen Verfahren, die weit über klassische Prüfmethoden hinausgehen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen sind Gutachten oder Reports. Dokumente, die im internationalen Handel eine zentrale Rolle spielen. Sie verschaffen Vergleichbarkeit und, noch wichtiger, Vertrauen. Ein anerkanntes Laborzertifikat wird damit zu einer Art Währung am Schmuck- und Juwelenmarkt. Bevor ein Stein aber im Labor landet, gibt es erst einmal einen sehr viel unmittelbareren Moment.
Also als erstes wird mal das Schmuckstück allgemein begutachtet.
Beate Schlögelhofer ist Kunsthistorikerin und Schmuckexpertin im Dorotheum.
Also da nehme ich zuerst auch noch gar nicht die Lupe in die Hand. Also ich schaue eigentlich als erstes, was ist das für ein Schmuckstück? Passt es zum Besitzer, zur Besitzerin? Ist das die Person, die es bringt, der es auch gehört? Also das ist auch die erste Frage, die wir eigentlich auch stellen, ob unsere Kundinnen und Kunden vielleicht eine Geschichte dazu erzählen können. Und das ist mal der erste Eintritt quasi.
Beate Schlögelhofer schafft für diesen ersten Expertinnenblick eine denkbar neutrale Bühne. Ein weißes Blatt Papier, auf das sie das Schmuckstück legt. Oft auch mit Handschuhen, wenn es sich um besonders fragile Arbeiten, empfindliche Materialien oder Objekte mit Geschichte handelt.
Das sind sehr häufig geschnittene Arbeiten, also geschnittene Steine, geschnittene Korallen. Also da hatten wir schon so wunderschöne, ein Korallendiadem zum Beispiel. Also sowas greift man ganz besonders vorsichtig an.
Philipp Demeter nickt und ergänzt, dass Vorsicht in der Abteilung Juwelen und Schmuck nicht nur eine Tugend, sondern manchmal eine Notwendigkeit ist.
Manchmal gibt es Stücke, die einfach antik sind und ganz fein gearbeitet sind und dann denkt man sich, oh Gott, 100 Jahre hat es schon überlebt und jetzt bin hoffentlich nicht ich die Person, die da irgendwie etwas dran zerstört. Und dann ist man, wie die Kollegin sagt, besonders vorsichtig. Das sind dann auch die Momente, wo wir manchmal uns die Handschuhe anziehen und wo wir dann auch, wenn die Sachen bei uns in der Schaustellung liegen, vor den Auktionen, auch unsere Kolleginnen aus dem Verkauf entsprechend instruieren, dass sie da mit besonderer Vorsicht die nur herzeigen sollen.
Denn was stabil wirkt, ist nicht zwingend unempfindlich. Fassungen können sich lockern, feine Scharniere reagieren auf Druck, organische Materialien wie Koralle oder Perlen sind anfällig für Temperatur, Licht und selbst für Hautkontakt. Professionelles Schmuckhandling bedeutet deshalb vor allem eines: Kontrolle. Ruhige Bewegungen, klare Unterlagen, kein unnötiger Druck. Wer mit historischem Schmuck und Juwelen arbeitet, berührt nicht nur materielle Werte, sondern mitunter auch Objekte, die etwas über ihre Zeit erzählen. Sehr oft sind es die Einbringerinnen und Einbringer selbst, die etwas über das geliebte Stück erzählen können, mit Familiengeschichten oder sogar mit überraschenden Details. Und nicht selten beginnt diese persönliche Seite der Expertise mit einem ganz einfachen Satz, wie Beate Schlögelhofer berichtet.
Eine besonders häufige Antwort ist eigentlich, ich habe das Stück geerbt. Also ich habe das von der Oma, vom Opa bekommen zum Beispiel. Das ist eigentlich eine ganz häufige Antwort und natürlich auch verständlicherweise dann vielleicht ein Grund, dass man ein Schmuckstück dann verkauft.
Die Frage nach der Backstory ist aber für die Expertinnen und Experten im Dorotheum nicht nur Smalltalk, betont Abteilungsleiter Philipp Demeter.
Warum fragen wir das? Es gibt grundsätzlich zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich, um schon möglichst früh die ganze rechtliche Seite abzudecken. Also passende Eigentumsverhältnisse, das ist so der erste Hintergrund. Und der zweite Hintergrund, das ist der vielleicht sogar spannendere, da geht es darum, gibt es eine besondere Provenienz? Das heißt, gibt es einen Vorbesitzer, wo es erwähnenswert wäre, solche Geschichten? Weil alles, also wenn wir ein Schmuckstück haben oder eine Uhr mit einer besonderen Provenienz, dann hilft es immer der Verkäuflichkeit.
Ja, also der Idealfall wäre natürlich immer ein Schmuckstück zu bekommen, wo es vielleicht sogar Briefe gibt, Fotos der Trägerin oder des Trägers. Das ist natürlich der Idealfall, vielleicht sogar mit einem originalen Formetui und einer Widmung des Goldschmieds. Sowas spielt es natürlich im echten Leben nicht so häufig. Das ist auch für uns eine Sensation, wenn wir das wirklich so komplett dokumentiert bekommen.
Hier beginnt die detektivische Arbeit der Expertinnen und Experten, erzählt Beate Schlögelhofer. Denn jetzt heißt es nachforschen.
Woher könnte das Schmuckstück stammen? Finde ich eine Signatur? Manchmal gibt es auch gewisse Zeichen, die Goldschmiedewerkstätten gemacht haben. Also es ist nicht immer ganz so einfach, wirklich auch aufzuschlüsseln, woher das Stück stammt und wie es entstanden ist. Und natürlich gibt es dann manchmal zum Beispiel auch sogar Fotos, also von Hochzeiten, zum Beispiel Hochzeitsdiademe. Das ist mir ganz besonders in Erinnerung. Oder wenn zum Beispiel eine Dame mit einem Schmuckstück porträtiert wurde. Also das ist natürlich eine sehr schöne Sache und das ist dann auch in unserem Katalog natürlich ein Highlight.
Ein Highlight, bei dem die Nachforschung zu einer unglaublichen Provenienz geführt hat, kam 2024 ins Dorotheum.
Da hatten wir einen ganz besonderen Moment. Wir hatten ein Aquamarin-Diadem, wo wir sehr viel nachgeforscht haben und eben auch Archivarbeit geleistet haben und es hat sich herausgestellt, dass es sich um ein Cartier-Diadem handelt, das zur Krönung von George VI., dem Vater von Queen Elizabeth, bei dessen Krönung getragen wurde. Von diesen Diademen wurden 27 Stück angefertigt. Das heißt, es war eine absolute Sensation, so etwas in unserem Haus zu versteigern und wir haben es mit 582.000 Euro versteigert.
Schon der Materialwert, also Gold, Diamanten, Rubine, Smaragde, ist bei Schmuckstücken nicht zu verachten. Edelsteine, Karatgewichte oder Fassungen bilden zwar die Grundlage, doch wirkliche Bietergefechte entstehen häufig erst durch einen zusätzlichen Faktor, die historische Provenienz. Wer es entworfen hat, wann es entstanden ist und in wessen Besitz es war, all das verleiht einem schönen Stück eine zusätzliche Bedeutung. Schmuck wird dann nämlich zum Zeitzeugen. Dokumente wie Briefe, Fotografien oder Werkstattunterlagen helfen, diese Geschichte greifbar zu machen. Und je besser sich die Herkunft und die Vergangenheit eines Schmuckstücks belegen lassen, desto klarer und stabiler ist meist auch sein Wert.
Zu 100%, ja, zu 100%. Wenn wir eine besondere Provenienz haben, was bei uns natürlich gar nicht so unüblich ist, ist irgendwas, was zurückzuführen ist auf das Kaiserhaus. So, und wenn wir dann wissen, okay, das kommt aus dem Kaiserhaus, also einer gewissen Epoche wurde auf einer Hochzeit getragen, es ist in irgendeiner Form dokumentiert, vielleicht gibt es noch Literatur drüber, vielleicht gibt es Briefe drüber, und dann ist es natürlich auch ein Spiegel der Zeit, ja, und auch der Mode interessanterweise. Man kann den Schmuck ja relativ gut auch auf gewisse Dekaden eingrenzen, weil sich die Mode geändert hat und auch die Art und Weise, wie Schmuckstücke ausgesehen haben.
Bestimmte Schliffformen von Edelsteinen lassen sich oft klar einzelnen Epochen oder Modephasen zuordnen. Was heute modern wirkt, konnte vor einigen Jahrzehnten bereits völlig aus der Zeit gefallen sein. Und umgekehrt. Einige Steine allerdings entziehen sich solchen Trends. Diamanten, Rubine, Saphire und Smaragde zählen seit Jahrhunderten zu den Konstanten des Schmuck- und Juwelenmarkts. Warum das so ist, möchte ich von Beate Schlögelhofer wissen.
Ja, es liegt natürlich vor allem an der Seltenheit. Andererseits auch an der Farbe. Also die Farbe ist natürlich etwas, was viele anspricht. Verständlicherweise Smaragdgrün, Saphir, Blau, Rubin, Rot. Das sind klingende Worte und einfach auch Farbbezeichnungen, wo jeder sofort weiß, worum es geht. Ein großer Teil der Nachfrage ist auch natürlich bestimmend von der Härte. Also es sind einfach auch Edelsteine, die jetzt nach dem Diamant kommen. Der Korund zum Beispiel, zu dem Saphir und Rubin gehört, zeichnet sich einfach auch durch die besondere Beständigkeit aus.
Genau diese Eigenschaften erklären auch, warum Diamanten, Rubine, Saphire und Smaragde seit Jahrhunderten zu den bevorzugten Steinen der Juwelierkunst zählen und bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben. Und damit sind wir bei einer Situation gelandet, die man aus Auktionsgeschichten kennt und die auch im Dorotheum alltäglich ist. Jemand betritt die Abteilung mit einem vermeintlich kostbaren Erbstück, oft begleitet von einer sehr konkreten Preiserwartung. Beate Schlügelhofer und Philipp Demeter.
Ich wünsche es natürlich in so einer Situation immer der Person, die kommt, dass es wirklich was ganz Sensationelles ist, dass es ein ganz besonderes Erbstück ist. Ist jetzt allerdings leider wirklich nicht immer der Fall. Also manchmal muss man eben die Menschen enttäuschen und dann darauf hinweisen, dass es vielleicht doch ein serielles Produkt ist, das wir sehr, sehr häufig sehen. Eigentlich unsere tägliche Arbeit ist auch, diese Schmuckkästchen der 50er Jahre zu sehen und hier dann darauf hinzuweisen, dass das in der Auktion leider keinen Seltenheitswert erzielen wird.
Es gibt einen Klassiker, das ist der Kunde oder die Kundin, die kommt mit einer vermeintlichen Art Deko-Platinbrosche mit Aquamarin und da stellt sich relativ schnell raus, Punkt 1, es ist nicht Art Deko, sondern es ist vielleicht nur im Stile des Art Deko. Punkt 2, es ist kein Platin, das merken wir als Expertinnen und Experten auch schnell, weil es einfach ein ganz anderes Gewicht hat. Meistens ist es dann Silber und dann kommt meistens der dritte Punkt auch noch, es ist auch kein Aquamarin, sondern ein synthetischer blauer Spinell. So, das heißt, der Materialwert ist irgendwie auf ein Hundertstel runtergeschrumpft oder der Wert des Schmuckstücks auf ein Hundertstel runtergeschrumpft innerhalb von ein paar Sekunden. Und manchmal bekommen wir in so einer Situation dann auch den Unmut ab. Das ist einfach so. Da braucht man ein gewisses dickes Fell. Ist natürlich nicht unsere Schuld, aber das sind halt häufig Geschichten, die über Generationen weitergegeben werden, so nach dem Motto, passt gut auf, das ist die Platinbrosche und so weiter. Und dann kommt der Moment der Wahrheit, wenn die Kunden bei uns stehen und wir müssen dann leider eben die ehrliche Wahrheit auch ungefiltert weitergeben, aber es gehört auch mit dazu.
Wie dieser Unmut der Einbringer genau aussehen kann, das möchte Abteilungsleiter Philipp Demeter nicht verraten. Nur so viel.
Manchmal sind sie einfach nur enttäuscht, manchmal zweifeln sie auch unsere Expertise an, den Moment gibt's auch, wo ich dann immer sage, schauen Sie, wir sind kein Händler. Ein Händler würde vielleicht irgendwelche Geschichten auch mal irgendwo erfinden, um ein Stück günstig anzukaufen. Aber eine Auktion ist ja immer, das darf man nie vergessen, eine Auktion ist immer für eine Kundin oder einen Kunden, der was verkaufen will, das Fairste, was sie haben können. Weil wir haben das gleiche Ziel wie die Verkäuferinnen und Verkäufer. Wir wollen bestmöglich verkaufen, wir bekommen unsere Provision. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich einen Wert zu günstig einschätze. So, und das versuche ich dann den Kunden zu erklären. Manche kann man dann da wieder abholen, andere auch nicht, aber das gehört einfach mit dazu.
Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Juwelen und Schmuck täglich mit Schönheit zu tun haben. Ob man sich daran eigentlich irgendwann gewöhnt, möchte ich von Beate Schlügelhofer und Philipp Demeter noch wissen.
Zum Glück nicht. Also es ist immer wieder schön. Es ist wirklich, man fühlt sich wirklich immer wieder ein bisschen wie als Kind, wenn man vor einer Schatzkiste steht. Man weiß auch natürlich nie, was kommt. Also es ist auch oft eine große Überraschung, vielleicht etwas in einer unscheinbaren kleinen Holzkiste zu entdecken. Also das ist wirklich oft ein Abenteuer, ja.
Es erweitert den Horizont eigentlich eher. Also ich persönlich trage gerne auch mal eine kleine Brosche am Revers, absolut. Trotzdem bin ich mir bewusst, dass viele Stücke, mit denen wir hier zu tun haben, außerhalb meiner Reichweite sind. Ja, es ist auch in Ordnung. Aber es ist, genau wie die Kollegin sagt, es ist einfach schön, weil man jeden Tag was Neues sieht. Und manchmal beschreibe ich es auch so als diese Indiana-Jones-Momente, die wir durchaus haben. Wenn wir einfach vor einer Schmucksammlung sitzen, wo wir im ersten Moment nicht wissen, was uns erwartet. Und auf einmal entdecken wir irgendwas besonders Schönes oder irgendein Schmuckstück mit einer besonderen Signatur, meiner schönen Provenienz, wie auch immer, das sind schon die Momente, für die wir auch wirklich leben.
Und vielleicht ist genau das Schönste an dieser Arbeit mit Juwelen und Schmuck. Dass hinter jedem unscheinbaren Etui, hinter jeder kleinen Schachtel eine Überraschung warten kann. Ein Stein, eine Signatur oder sogar eine beeindruckende Geschichte. Und solche Entdeckungen lassen sich im Dorotheum nicht nur im Podcast nachverfolgen, sondern auch ganz unmittelbar erleben. Auf dorotheum.com finden Sie alle kommenden Schmuck- und Juwelenauktionen, Termine und Besichtigungen. Sollten Sie nun überlegen, ein Familienschmuckstück in die Auktion einzubringen, die Einschätzung der Expertinnen und Experten ist kostenlos. Ebenso die Teilnahme an Saal- und Online-Auktionen. Für das Mitbieten ist eine Registrierung erforderlich. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Mein Name ist Andreas Maurer und im Namen des Dorotheum-Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.